Krankenhäuser im Dialog, der gesundheitspolitische Podcast der DKG. Ausführlich, konstruktiv, kontrovers, aber auch spannend und praxisnah.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von uns. Heute mal in völlig vertauschten Rollen. Ich bin Joachim Odenbach, der Pressesprecher der Deutschen Krankenhausgesellschaft und darf heute mal die Fragen stellen. Und mir gegenüber sitzt der übliche Gastgeber, Herr Dr. Gerald Gass, der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Herzlich willkommen in dieser anderen Rolle.
Ja, vielen Dank, Herr Odenbach, für den Rollentausch. In der Tat, ich freue mich heute mal, die Antworten geben zu können.
Warum machen wir das und in welcher Situation sind wir? Wir sind jetzt gerade mal 3 Tage nach der Bundestagswahl und sind ja in diesem Umbruch. Wir haben gerade diese Wahl hinter uns. Vielleicht als erstes mal für Sie, Herr Dr. Gass, wie haben Sie es am Sonntagabend um 18 Uhr erlebt? Wie war das Ergebnis? Was sagt Ihnen das und was wird das mit uns jetzt machen?
Also ich finde, an dem Ergebnis am Sonntag gibt es mehrere Sachverhalte, die bemerkenswert sind. Angefangen mal damit, dass die Ergebnisse, die wir jetzt bei der Wahl gesehen haben, doch sehr nah an dem sind, was zuletzt auch in den Umfragen prognostiziert wurde. Und das, obwohl es ja doch große Veränderungen gab in der Parteienlandschaft, große Verschiebungen. Dennoch waren die Umfragen ziemlich genau so, wie am Ende auch das Ergebnis ausgesehen hat. Das fand ich interessant. Da habe ich erwartet, dass es doch an der einen oder anderen Stelle noch ein paar Überraschungen gibt. Zu den Ergebnissen selbst, auch hier mehrere Sachverhalte, die man, glaube ich, hervorheben kann. Der erste Punkt ist, ja, der große Verlierer ist natürlich die Sozialdemokratie mit rund 10% Verlusten auf 16,5%. Das ist ein dramatischer Einbruch für die Partei, die ja in den letzten 3 Jahren die Regierung angeführt hat, den Kanzler gestellt hat. Letztlich war aber auch das zu erkennen, aus den Prognosen zu erwarten, aufgrund der Stimmung in der Bevölkerung. Und ich glaube, es hat sich jetzt gezeigt, dass die SPD nicht nur im Wahlkampf, sondern auch in der Regierungszeit ein Stück weit ihre Kernthemen zu wenig beachtet hat. Und gerade die sozialen Fragen, ich nehme mal das Thema, wie geht's weiter am Wohnungsmarkt? Das Thema Mieten, Wohnungsnot ist etwas, was ganz, ganz viele Menschen bedrückt. Da ist eigentlich wahrnehmbar für die Bürgerinnen und Bürger gar nichts passiert. Und so gibt es ein paar Beispiele, wo die SPD, glaube ich, sich zu Recht die Frage stellen muss, ob sie ihre Kernthemen jetzt nochmal anders in den Blick nehmen muss. Über Gesundheit und Pflege werden wir wahrscheinlich noch sprechen. Das Zweite ist, was ich finde, was bemerkenswert ist, ist bei dieser Schwäche der Regierung, die ja unübersehbar war, auch medial ist diese Regierung ja, wenn man so will, in Grund und Boden geschrieben worden, ist das Ergebnis der Union doch nicht wirklich berauschend. Wenige Prozentpunkte mehr als beim letzten Mal. Und am Ende reicht es mit Ach und Krach für eine Zweierkoalition. Also auch da muss sich die CDU, die Union insgesamt natürlich die Frage stellen, warum man aus dieser Schwäche der Regierung nicht mehr machen konnte, sich nicht stärker profilieren konnte und ein Stück weit als Sammelbecken derjenigen dann profilieren konnte, die einfach unzufrieden sind. Und das waren ja viele. Alle 3 Ampelpartner haben massiv verloren. Die Tatsache, dass die FDP aus der Regierung geflogen ist, war absehbar, zumindest es war jedem klar, das wird verdammt knapp. Ich glaube, da hat auch die Art und Weise eine Rolle gespielt, wie die Regierung am Ende zu Bruch gegangen ist. Und was auch bemerkenswert ist, nach dem Erfolg oder den Erfolgen des BSW im Osten der Republik bei den letzten Landtagswahlen, doch jetzt die Ernüchterung, zwar knapp, hauchdünn, aber doch an der 5%-Hürde zu scheitern. Ich glaube, dem BSW muss man auch die Frage stellen, was wollen sie eigentlich repräsentieren? Auf der einen Seite in Teilen eher rechte Positionen bis hin zu einer ausgeprägten Russlandfreundlichkeit in dieser Situation, in der uns wir zurzeit befinden. Auf der anderen Seite dann wiederum sehr linke Positionen. Also ich glaube, da haben sich einige auch gefragt, ja, was bekommen wir eigentlich, wenn wir das BSW wählen und sind dann zu den Linken rübergewechselt oder vielleicht am Ende doch auch zur AfD. die Linken bemerkenswert, wie es ihnen auch gelungen ist. Ich habe am Anfang über die SPD gesprochen, manche sozialen Themen zum Mittelpunkt zu machen. Sie waren auch die Partei, die das Thema Migration bewusst, glaube ich, nicht so hochgehängt hat, sondern andere Themen in den Vordergrund gestellt hat, die von anderen Parteien gar nicht beachtet wurden im Wahlkampf und auch zuletzt in den Debatten. Und dann natürlich die AfD, 20% für die AfD sind natürlich ein Ergebnis, was alle Demokraten ein Stück weit auch ja nicht erstaunen, sondern wirklich ratlos fast schon zurücklässt. Wobei ganz so ratlos sollte man nicht sein, denn die AfD, das muss man ja so sagen, ist in den Jahren der letzten Regierung so stark geworden, hat sich verdoppelt. Es ist also weder der Union gelungen, als große Oppositionspartei stärker diesen Protest gegen die Regierung zu sammeln, noch ist es der Regierung gelungen, so gut zu regieren, dass eine Partei mit so einfachen Botschaften nicht hätte so groß werden dürfen. Also mein Credo die ganze Zeit war immer, man soll sich nicht über die AfD mokieren, sondern wenn man gut regiert, das ist die beste Maßnahme, um die AfD nicht größer werden zu lassen, als sie bei der letzten Wahl war. Und darum muss es jetzt, glaube ich, auch gehen. Jetzt muss wirklich gut regiert werden und gut im Sinne der großen Mehrheit der Bevölkerung, also die drängenden Probleme müssen jetzt wirklich angepackt werden.
Haben wir ja ein ganz breites Feld, das Sie da gerade schon aufgemacht haben. Einen Punkt würde ich gerne nochmal ansprechen. Sie sprachen gerade über die Demokraten. Ein Fest der Demokratie ist aber ja diese Wahlbeteiligung. Das ist doch wirklich auch beeindruckend. Also unpolitisch oder Politikverdrossenheit sieht doch anders aus als über 85% Wahlbeteiligung.
Das ist auf jeden Fall so. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, wem hat die große Wahlbeteiligung genutzt? Ich kann das nicht sagen, aber ich vermute schon, dass ein nennenswerter Teil auch der AfD-Zuwächse aus dem Bereich der Nichtwähler kam. Das wird man im Weiteren noch zu analysieren haben. Aber nichtsdestotrotz, die Menschen haben sich positioniert. Insofern stimme ich Ihnen zu. Wir sollten auf jeden Fall eine hohe Wahlbeteiligung anstreben. Es war ja auch ehrlicherweise so spannend wie schon lange nicht mehr. Man wusste nicht, wie viele Parteien kommen in den Bundestag, wer will mit wem koalieren, wer kann überhaupt noch mit wem koalieren. Also es war ja wirklich eine wirklich spannende Wahl, spannender wahrscheinlich als die allermeisten in der Geschichte der Bundesrepublik. Und auch der Ausgang ist ungewiss gewesen. Wir hatten auch starke Polarisierungen und das hat die Menschen an die Wahlurne getrieben. Sie hatten eine echte Wahl. Und ich glaube, das ist in den vergangenen Wahlen manchmal ein bisschen zu kurz gekommen, wo man sich vielleicht als Wähler gefragt hat, ja, was bringt es überhaupt, wenn ich zur Wahl gehe? Es ändert sich ja doch nichts.
Sie sagen, eine spannende Wahl und ein spannender Wahlkampf. Es war ja ein sehr kurzer Wahlkampf. Und man hatte aber auch den Eindruck, es war ein extrem monothematischer Wahlkampf. Das große Thema war das Thema Migration. Es gab noch das Thema wirtschaftliche Schwäche Deutschlands, aber Migration natürlich auch unter dem Eindruck dieser Attentate, die da stattfanden, war das große Thema. Warum sind Themen der sozialen Sicherheit, also des ganzen Bereichs, eigentlich ja nur wirklich von der Linken thematisiert worden? Ist es irrelevant? Kann es ja nicht sein eigentlich.
Also, dass es nicht irrelevant ist, haben wir nach der Europawahl gesehen. Die Europawahl war ja schon so zur Halbzeit dieser Regierung ein erster Stimmungstest, der sehr negativ ausgefallen ist. Ich erinnere mich, die SPD hat damals sogar nur 15,x% gehabt. Und Wahlbefragungen nach der Wahl zur Analyse haben deutlich gezeigt, dass die Wählerinnen und Wähler, die damals beispielsweise die SPD gewählt haben, als Grund angegeben haben, soziale Fragen, Gesundheit, Pflege, soziale Gerechtigkeit, Renten. Das waren Themen, die die Menschen tatsächlich bewegt haben. Und wir hatten ja jetzt auch Anfang des Jahres, bevor die jüngsten Attentate dann tragischerweise geschehen sind, hatten wir ja auch Befragungen in der Allgemeinbevölkerung, die durchaus deutlich gemacht haben, dass solche Themen für die Wählerinnen und Wähler eine hohe Priorität haben bei ihrer Wahlentscheidung. Das hat aber dann im Wahlkampf, Sie haben völlig recht, praktisch keine Rolle mehr gespielt. Alle Parteien, vielleicht mit Ausnahme der Linken, haben sich wirklich auf diese Themen Migration, das Thema Ukraine-Krieg natürlich hat eine große Rolle gespielt. Also wie wollen wir uns zukünftig aufstellen als Staat in Europa, aber auch mit der Frage einer gemeinsamen europäischen Verteidigungspolitik und Ähnlichem. Wie geht es mit der Ukraine-Unterstützung weiter? Das hat alles überlagert und keine der Parteien hat es vermocht, die Themen, für die sie eigentlich eine besondere Kompetenz auch von den Wählerinnen und Wählern zugeschrieben bekommen haben, in den Mittelpunkt zu rücken. Das sage ich jetzt mal in Richtung der Union. Die Union hatte ja eine klare Kompetenz zugeschrieben bekommen beim Thema Wirtschaftspolitik. Und ich habe jetzt nicht den Wahlkampf von Herrn Merz zu bewerten, aber aus meiner Sicht war es ein Fehler oder mindestens unklug, dieses Thema Wirtschaftspolitik nicht viel stärker als Union in den Mittelpunkt zu rücken und deutlich zu machen, was man dort machen will, was man bewegen kann, wenn die wirtschaftliche Lage sich in Deutschland verbessert und Ähnliches. Das hat man eigentlich links liegen lassen. Das ist für mich auch ein Stück weit Erklärung dafür, dass es nicht besser gewesen ist, das Wahlergebnis bei der Union. Und das Gleiche sieht man bei den sozialen Themen bei der SPD. Die SPD hat sich auch voll auf diese Themen Migration dann verkürzen lassen, hatte keine wirklich überzeugenden Konzepte, die auch erklären konnten, warum man jetzt während 3,5 Jahre Regierungszeit etwas nicht schaffen konnte, was man jetzt aber dann besser machen will. Das ist ja immer die Problemlage. Und beide haben sich, beide in Anführungszeichen große Parteien, haben sich dann wirklich aufeinander zugetrieben bei dem Thema Migration und auch in Teilen beim Thema Ukraine-Unterstützung. Und damit hat man natürlich die zentralen Themen beispielsweise der AfD bedient. Man hat das einzige Thema, bei dem die AfD wahrnehmbar war in der Vergangenheit, nämlich das Thema Migration, Ausländer, wie geht das weiter, das hat man zum Mittelpunkt des Wahlkampfs gemacht. Und das hat ein Stück weit auch quasi passiv dann dazu geführt, dass die AfD Zugewinne hatte. Also da sind aus meiner Sicht einige strategische Fehler gemacht worden und ich glaube, dass auch manche Wählerinnen und Wähler sich dann da so gar nicht mehr wiedergefunden haben mit ihren Anliegen im Wahlkampf. Ich will mal ein Beispiel nennen, was jetzt nichts mit Gesundheit zu tun hat. Das Thema Mieten und Wohnung. Das ist ein Problem, mal mindestens in allen größeren Städten in Deutschland, egal ob Ost oder West, die steigenden hohen Mieten, gleichzeitig fehlende Wohnungen, ist wirklich ein sozialer Sprengstoff erster Ordnung mit vielen Facetten und Rückwirkungen auf ganze Familien. Und dass man dort das überhaupt nicht zur Priorität gemacht hat, schon in der Regierung, aber auch jetzt im Wahlkampf, ist für mich völlig unverständlich.
Das ist ein wunderbares Beispiel eigentlich, weil im letzten Wahlkampf 21 waren ja diese 400.000 versprochenen Wohnungen ein Thema der SPD. Jetzt, wenn wir uns überlegen, was lehrt uns das Ganze, was können wir vielleicht auch selber daraus lernen? Die Linke hat das Thema ja ganz stark bewegt. Ja, also das Thema Wohnen und Mietpreisbremse und Ähnliches. Gleichzeitig haben aber auch Linke und AfD, ohne die beiden gleichsetzen zu wollen, aber die sozialen Medien natürlich in diesem Wahlkampf extrem bedient. Man sieht es ja auch bei den Jungwählern, die stark über diese sozialen Medien kommen, haben diese beiden Parteien den höchsten Prozentsatz erreicht. Sind das Lehren, die man für seine eigene politische Kommunikation auch rausziehen kann, die Themen zu bewegen, die einem wirklich zugeschrieben werden, wo man Kernkompetenzen hat und gleichzeitig auch neue Kommunikationskanäle wählen zu müssen?
Lassen Sie mich gerade noch ein, zwei Sätze zum Thema Wohnungen, Mieten und so sagen. Die Frage ist ja dann auch aufgetaucht, warum ist das, Sie haben die 400.000 als Ziel ja nochmal genannt, warum ist das nicht erreicht worden? Gerade mal gut die Hälfte oder ungefähr die Hälfte ist tatsächlich erreicht worden. Natürlich stimmt es, durch den Ukraine-Krieg und die Folgen, die Zinsen sind enorm gestiegen, es war alles kompliziert. D'accord, das Ziel zu erreichen ist schwieriger geworden, aber man hat dann nicht oder man hat es dann unterlassen, alternative politische Ansätze zur Zielerreichung auszuprobieren oder anzugehen. Damit meine ich, wenn ich die Zinsen nicht senken kann, und das kann ich nicht mit einem Federstrich, dann muss ich mir überlegen, ob ich beispielsweise über Abbau von bestimmten Standards, die das Bauen sehr teuer machen in Deutschland, Ziele erreichen kann, die wirklich wichtig sind für die Bevölkerung und für die Gesellschaft. Und das ist alles nicht passiert. Und man hat immer nur gesagt, ja, es tut uns leid, es ist halt nicht gelungen, die Rahmenbedingungen waren schuld. Aber ich glaube, das ist nicht ausreichend. Man muss, und jetzt komme ich zur Kommunikation, man muss den Menschen nicht nur erklären, warum bestimmte Dinge nicht gehen, weil die sich jetzt vielleicht Rahmenbedingungen verändert haben, die vorher so nicht absehbar waren, wie jetzt ein Krieg mitten in Europa und daraus folgenden Inflationsentwicklungen und Zinsentwicklungen, sondern man muss dann auch die Debatte führen, was gäbe es denn als Alternativen, um dieses Ziel zu erreichen. Wenn ich es nicht über den normalen Weg bekommen kann, dann muss ich eben darüber nachdenken, kann ich beispielsweise die Standards im Bau reduzieren. Jetzt die Frage, ja, wie kommuniziert man, dass Kommunikation, politische Kommunikation anders geworden ist? Ich glaube, das haben wir alle erlebt, auch wir im Gesundheitswesen, gerade wir als Krankenhäuser haben ja erlebt, mit einem Minister, der ich glaube, jeden Tag 3 Posts auf Social-Media-Kanälen abgesetzt hat, wie es ihm gelungen ist auch, das muss man ja fast schon neidvoll anerkennen, wie es ihm gelungen ist, hier nicht nur in den sozialen Medien präsent zu sein und mit seinen ganz einfachen Botschaften, die zum Teil ja auch gar nicht gestimmt haben, aber trotzdem immer wieder sich selbst in Szene zu setzen und seine Ideen. Aber gleichzeitig auch in der klassischen journalistischen Welt, Printmedien und Ähnlichem, letztlich den Ton zu bestimmen. Auch mit falschen Fakten zum Teil auch, Behauptungen aufgestellt, die auch von Wissenschaftsjournalisten gar nicht mehr wirklich hinterfragt wurden. Die sozialen Netzwerke, das haben wir ja gesehen, die Linken sind ja ein super Beispiel dafür. Es haben viele darüber gesprochen, die sich besser auskennen als ich, wie es gelungen ist, über Präsenz in sozialen Netzwerken. Und zwar Präsenz, die jetzt nicht auch einfach nur irgendwie irgendwelche lustigen Videos sendet, sondern ernsthafte politische Kommunikation über die sozialen Netzwerke, TikTok und anderes, die jungen Leute zu interessieren. Und ich habe von vielen gehört, die sagen, meine heranwachsenden jungen Kinder, Jugendliche, vielleicht auch Erstwähler, informieren sich fast nur noch über soziale Netzwerke. Dann muss man da präsent sein, ob einem das gefällt oder nicht. Ist jetzt auch nicht meine Welt, aber auch wir als Verband DKG müssen sehen, dass wir unsere Präsenz, die heute in Teilen auf Facebook, LinkedIn oder auf Instagram vorhanden ist, noch stärker intensivieren, um die jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Krankenhäusern auch zu interessieren für das, was wir tun, als Verband auch politisch aufzuklären. Denn wir brauchen die Beschäftigten, wenn es darum geht, gegenüber der Politik auch berechtigte Interessen und Forderungen der Krankenhäuser in der Öffentlichkeit zu vertreten. Das können nicht wir als Funktionäre alleine machen. Wir brauchen die Menschen, die in den Krankenhäusern arbeiten, die spüren, wie der Kostendruck ist, wie die Bürokratie ist. Und die müssen authentisch dann auch erklären, ja, wir erleben das in unserem Alltag, fehlende Digitalisierung. Wir erleben, dass uns Investitionsmittel fehlen, um voranzukommen und Ähnliches.
Und dann reicht nicht die reisende Aktentasche, da muss schon ein bisschen Inhalt auch in diesen sozialen Medien dabei sein. Ich würde gerne bei dem allgemeinen Teil der Wahl jetzt noch mit 2 Fragen enden. Das eine ist, wir haben jetzt eine Situation, also das BSW ist nicht reingekommen, die FDP ist nicht reingekommen und es sind einige Prozentpunkte bei anderen Parteien gelandet. Also wir haben gut 15% Wählerstimmen, die nicht mehr im Parlament vertreten sind. Wie problematisch ist das eigentlich?
Also das ist der 5%-Klausel geschuldet. Das ist klar, dass jetzt BSW sehr knapp, die FDP mittelknapp, sage ich mal, an der 5%-Klausel gescheitert ist. Ist jetzt sicherlich ein Stück weit auch außergewöhnlich. Das sind ja dann schon fast 10%, die man da quasi nicht mehr als Abgeordnete im Parlament wiederfindet. Ich sehe nur genauso, dass wir im Parlament auch handlungsfähig bleiben müssen. Insofern ist jetzt mein Gedanke an dieser Stelle nicht, dass wir irgendwie die 5%-Hürde verändern sollten. Die ist, glaube ich, schon sinnvoll, um eine wirklich gut funktionierendes Parlament am Ende zu haben und nicht eine zu große Zersplitterung der Parteien. Denn eins darf man nicht vergessen, die Tatsache, dass wir diese 5%-Hürde haben, zwingt natürlich die Wählerinnen und Wähler, sich auch zu entscheiden. Wenn sie sich jetzt vorstellen würden, man würde das auf 1 oder 2% absenken, dann wäre ja die Idee bei vielen, naja, dann, ich mache das jetzt mal unverdächtig, wähle ich jetzt die Tierschutzpartei, irgendwie auf 2% werden die schon kommen. Und ganz viele andere sehr partielle Interessensvertreter, die dann als Abgeordnete im Parlament sitzen und mit denen man ja nur schwerlich dann eine Regierungsmehrheit, eine Kanzlermehrheit zusammenbringt. Also ich glaube, das Parlament wäre deutlich weniger handlungsfähig. Insofern ist das so. Das zeigt den Wählerinnen und Wählern ein Stück weit auch die Verantwortung, die sie haben, wenn sie eine Wahl treffen. Und sie müssen sich auch überlegen, ist es realistisch, dass die Partei, die ich wähle, dann auch wirklich im Parlament vertreten ist? Oder ist meine Stimme verschenkt? Ich will sie vielleicht trotzdem dieser Partei geben, weil ich ein Signal setzen will. D'accord, ist ja auch in Ordnung. Aber das ist dann die Verantwortung der Wählerinnen und Wähler.
Ein Aspekt, Sie haben am Anfang gesagt, es war sehr spannend. Es war ja auch spannend, wer koaliert nachher mit wem. Jetzt sind wir auf dem Weg zur Regierungsbildung und wir haben eine Option eigentlich nur. Nur die ehemals GroKo, also jetzt schwarz-rote Regierungsbildung. Herr Lindemann hat gestern in einer Talkshow gesagt, er hätte es lieber wie ein Mittelständler, dass er zwei Lieferanten hätte zum Auswählen. Das haben wir jetzt nicht mehr. Damit ergibt sich so eine Zwangsläufigkeit. Es muss zu dieser Koalition führen. Der SPD wird schon gesagt, eure staatspolitische Verantwortung ist, das auf jeden Fall zu machen. Da hört man, das ist kein Selbstläufer, wir gucken mal, was passiert. Was erwarten Sie in den nächsten Wochen da für ein Hauen und Stechen oder wird es ein smoother Übergang in diese schwarz-rote Regierungsbildung?
Also die Älteren unter uns erinnern sich, ich glaube, vor 2 oder 3 Legislaturperioden hatten wir ja auch schon mal so eine ähnliche Situation. Damals ist die SPD auch deutlich abgestraft worden vom Wähler. Alle waren der Auffassung, also die Sozialdemokraten, jetzt müssen wir uns mal in der Opposition regenerieren. Und dann haben Union, FDP und Grüne versucht, eine Koalition zu vereinbaren, aus der dann irgendwann kurz vor Ende der Verhandlungen die FDP mit Herrn Lindner ausgestiegen ist. Und dann kamen alle wieder zur SPD gelaufen, zuvorderst der Bundespräsident, und haben die SPD aufgefordert, doch jetzt ihrer staatspolitischen Verantwortung gerecht zu werden und mit der Union eine große Koalition zu bilden, die damals extrem unbeliebt war, auch in der Bevölkerung, das muss man so sagen. Die anschließend daraus entstandene Regierung hat, finde ich, einen ganz ordentlichen Job gemacht. Kann man sich jetzt auch über Details streiten, aber es war aus meiner Sicht eine verantwortungsvolle Koalition, die da gebildet wurde. Ich glaube, wahrzunehmen, also erstmal klar, ich verstehe Herrn Lindemann, wenn ich jetzt CDU-Verhandler wäre, dann hätte ich auch gerne 2 Optionen, um ein Stück weit auch die Preise nicht allzu sehr in die Höhe treiben zu lassen, von dem einen, auf den ich angewiesen bin, das ist halt so. Aber jetzt zurück zu der einen Option, ich sehe das auch so, es gibt nur diese eine Option, also Union und SPD müssen sich jetzt zusammenfinden und müssen eine Regierung bilden, die die wirklich drängenden Probleme auch anpackt. Und ich persönlich bin da jetzt auch zuversichtlich. Ich glaube schon, dass die Union genauso, die jetzt auch kein Riesenergebnis erzielt hat, ich habe das schon gesagt, die SPD mit einem desaströsen Ergebnis wissen, wenn sie jetzt keine gute Performance hinlegen in der nächsten Regierung, dann wird in 4 Jahren die Lage noch viel schlimmer sein. Dann wird es wahrscheinlich nicht mehr möglich sein, eine Regierung aus SPD und Union zu bilden. Dann fürchte ich, werden die Ränder noch stärker werden. Und insofern ist diese Regierung ein Stück weit auch zum Erfolg verdammt. Es hängt aber am Ende auch von Personen ab. Auch das muss man ehrlicherweise sagen. Herr Merz, der jetzt ja dann wohl Kanzler wird, hat ja noch keine Regierungserfahrung in dem Sinne. Er hat klare Vorstellungen, er ist sicherlich auch ein sehr intelligenter Mensch, der politische Erfahrung hat. Aber es ist natürlich eine Herausforderung, eine Regierung zu führen. Das ist nochmal ein politisches Geschäft. Da ist es nicht so schlecht, wenn man es mal ein bisschen üben konnte an anderer Stelle. Insofern hoffe ich, dass der auch gute Beraterinnen und Berater um sich versammelt und dass die SPD auch erkennt, dass sie jetzt wieder ihre Kernthemen besetzen muss. Also wenn die SPD ein Stück weit die sozialen Themen auch jetzt in den Mittelpunkt stellt und gleichzeitig auch dort, wo es notwendig ist, jetzt wirtschaftspolitisch ein Stück voranzugehen, Verantwortung übernimmt. Ich glaube, beim Thema Verteidigung und Migration sehe ich gar nicht so die ganz großen Gräben, die es zu überwinden gilt. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich halte die Ausgangsvoraussetzungen für gar nicht so schlecht und ich bin zuversichtlich, dass diese Regierung besser wird von dem, was am Ende hinten rauskommt, als die, die wir zuletzt hatten.
Das wäre ja fast schon ein schönes Schlusswort, dabei sind wir gerade mal bei der Mitte, aber das ist die Hoffnung und wahrscheinlich werden einige persönliche Dinge noch beiseite gelegt werden müssen in den nächsten Tagen und Wochen, aber dann geht's in die Verhandlungen. Sie sprachen gerade die sozialen Themen an. Was glauben Sie denn, welchen Stellenwert wird Gesundheitspolitik oder auch gerade noch Krankenhauspolitik denn in so einem Koalitionsvertrag in den Verhandlungen überhaupt haben? Es wird ja auch schon davon gesprochen, einen Koalitionsvertrag für ein Jahr zu schließen. Wird es überhaupt vorkommen? Wird es irgendwie ein Randthema sein?
Also es wird vorkommen, das kann man sich nicht leisten, Gesundheit und Pflege nicht anzusprechen im Koalitionsvertrag. Aber ich mache mir keine Illusionen. In dem Koalitionsvertrag werden keine großen Visionen formuliert werden, beispielsweise für eine neue Krankenhauspolitik. Da wird es ein paar Botschaften geben, die man wahrscheinlich aber zunächst dann auch noch in die eine oder auch in die andere Richtung interpretieren kann. Man darf nicht verkennen, jetzt gerade beim Thema Krankenhauspolitik kommen ja jetzt Partner zusammen und sitzen wahrscheinlich auch in diesen Arbeitsgruppen zur Verhandlung des Koalitionsvertrags Menschen. Ich nenne mal Herrn Minister Lauterbach, der wird ja, selbst wenn er nicht mehr Minister werden würde, trotzdem bei diesen Verhandlungen für die SPD dabei sein. Genauso wird wahrscheinlich ein Herr Laumann aus Nordrhein-Westfalen für die Union bei diesen Verhandlungen dabei sein. Und jetzt könnte man noch ein paar Namen nennen. Und von denen wissen wir ja, dass sie zuletzt in Teilen doch relativ unversöhnliche Positionen hatten bei der Frage, wie soll eigentlich die Krankenhausreform konkret ausgestaltet werden. Und deshalb erwarte ich jetzt nicht, dass es dann innerhalb von 3 Wochen der Verhandlung oder 4 Wochen auf einmal die ganz große neue Idee gibt, wie man diese Positionen auflösen kann, sondern eher Absichtserklärungen. Und die eigentliche Arbeit, die muss erfolgen, wenn die neue Regierung im Amt ist und die Ressorts besetzt sind. So auch im Gesundheitsbereich. Das wird auch, glaube ich, ernüchternd sein. Es wird nicht so sein, dass sich die verschiedenen Personen als erstes ums Gesundheitsministerium streiten. Wer darf denn das besetzen? Ich fürchte eher, es ist so ein bisschen wie die Reise nach Jerusalem. Man fängt an, wahrscheinlich sucht sich der eine das Finanzministerium aus, der andere das Wirtschafts-, dann kommt Außen. Und am Ende ist noch ein Stuhl übrig und das ist das Gesundheitsministerium. Und 2 Leute laufen drumherum von der Union und der SPD und die Musik geht aus. Und dann muss man sehen, wer dann auf einmal auf diesem Stuhl sitzt. Also das bleibt spannend. Insofern ist es schon auch ein Stück weit unsere Aufgabe als Deutsche Krankenhausgesellschaft, die Bedeutung des Themas Krankenhauspolitik, Gesundheitspolitik hochzuhalten, in der Öffentlichkeit und auch medial immer wieder darauf hinzuweisen. Wenn wir diese Themen nicht positiv bewältigen, also die Herausforderungen, die dort liegen, wird die Spaltung der Gesellschaft noch viel größer werden. Denn so geringwertig, wie sie jetzt im Wahlkampf behandelt wurden, so sehr betrifft es die Menschen. Denken Sie an diejenigen, die jetzt älter werden, die sich die Frage stellen, wo finde ich möglicherweise einen Platz, wenn ich auf Pflege angewiesen bin? Oder auch die mittlere Generation, die jetzt ihre älteren Eltern in dieser Situation irgendwie gut versorgt sehen möchte. Genauso das Thema Gesundheitsversorgung. Wo kriege ich Arzttermine? Da kann ich wunderbar politisch erklären, es soll jetzt schnell Arzttermine geben. Aber am Ende muss es ja auch funktionieren. Das spüren die Menschen. Und wenn wir dort wieder im Klein-Klein agieren und es nicht gelingt, die vor uns liegenden Probleme zu lösen, sondern sie verschärfen sich noch durch den Fachkräftemangel, durch fehlendes Geld und Ähnliches und Bürokratie, dann spüren das die Leute sehr genau. Und dann wird das Thema Gesundheit und Pflege bei der nächsten Wahl mit Sicherheit eine andere Rolle spielen als heute. Davon bin ich überzeugt.
Das würde aber doch auch bedeuten, dass eigentlich diese beiden Koalitionäre oder die drei sind es ja dann, drei Parteien sich erstmal zusammensetzen müssten, um zu überlegen, was ist eigentlich unser großer Masterplan? Also weg von klein-klein. Wollen wir ein stärker präventiv ausgerichtetes Gesundheitssystem? Wollen wir Vollversicherung im Bereich der Pflege oder Ähnliches? Also die großen Fragen. Und das Klein-Klein sollte dann hinten angestellt werden. Habe ich Sie da richtig verstanden?
Ja, das müsste so sein. Jetzt will ich aber nochmal auch den Hörerinnen und Hörern erklären, wie wahrscheinlich so solche Koalitionsverhandlungen ablaufen. Ich habe es ja eben gesagt, da sitzen dann Menschen aus diesen drei Parteien zusammen, die vorher benannt wurden für die verschiedenen politischen Themen, die ja auch heute schon in aller Regel mit diesem Thema zu tun haben. Da kann man nicht erwarten, dass völlig neue Gesichter auf einmal auftauchen. Das heißt, die haben auch ihre bekannten Positionen. Dann werden da Papiere zugeliefert von allen möglichen Stellen, um ein Stück weit auch zu unterstützen, vielleicht auch ja, zu beeinflussen. Und dann überlegt man, okay, was schreiben wir auf? Also das ist keine Werkstatt für Visionen. Das ist das, was ich an dieser Stelle deutlich machen möchte. Ein Koalitionsvertrag und Koalitionsarbeitsgruppen sind keine Werkstatt für Visionen, nach meiner Erfahrung und nach dem, was ich jetzt erwarte, wird das auch nicht so sein, sondern dieser große Wurf, der muss eigentlich von der Person geleistet werden, idealerweise, die dann das Ressort besetzt. Also ideal wäre wirklich die Besetzung mit einer Person, die das, was dort zu tun ist, als eine Herausforderung begreift und auch für sich erkennt, wir können nicht auf diesen eingetretenen Pfaden, auf denen wir in den letzten 10, 15 Jahren dieses Politikfeld bearbeitet haben, einfach so weitermachen. Wir müssen mal kurz zumindest innehalten und uns die Frage stellen, was sind die zentralen Herausforderungen? Mit welchen Lösungen haben wir versucht, in der Vergangenheit die Themen anzugehen? Welche Alternativen gäbe es? Und dann die Frage versuchen zu beantworten, ist der bisherige Weg der richtige oder sollte man nicht angesichts der Dimension dessen, was dort jetzt passieren muss, tatsächlich mal eine Vision entwickeln? Das wäre meine Vorstellung und das ist aus meiner Sicht auch so vom Ablauf her die Chance. Also es kommt sehr darauf an, wer am Ende diese Rolle übernimmt. Ob es jemand ist, der sagt, ich kann mir auch vorstellen, länger als 4 Jahre auf diesem Stuhl zu sitzen und ich will wirklich eine ganzheitliche Veränderung. Ich will auch diejenigen mit einbeziehen, die in diesem Politikfeld in der Selbstverwaltung oder an anderer Stelle Expertenwissen haben und will tatsächlich mal am Anfang mal kurz innehalten und so eine Art Werkstatt mal eröffnen, um dann zu schauen, was sind jetzt die großen Ziele, die man erreichen will. Das vielleicht noch, ich glaube, die Politik muss sich Ziele setzen. Und nicht gleich mit Maßnahmen beginnen. Wir müssen uns das Ziel setzen, um mal ein ganz konkretes Beispiel zu machen, unser Gesundheitswesen dadurch zu entlasten, dass wir vermeidbare Erkrankungen stärker vermeiden, als es heute der Fall ist, durch wirklich einen klugen Präventionsansatz, der vielleicht an anderer Stelle in anderen Staaten sich schon als erfolgreich erwiesen hat. Das könnte zum Beispiel ein visionäres Ziel sein, dem man dann auch Maßnahmen unterordnen könnte.
Sie geben jetzt ja dieser Person, also dem Minister, der Ministerin, schon eine ganz relevante, zentrale Rolle da, ohne jetzt über Personal reden zu wollen. Weil ich weiß, das ist immer das Spannendste, wenn neue Regierungen sich bilden, werden schon die ersten Tippspiele wahrscheinlich überall hängen. Wer wird welches Ministeramt mal übernehmen? Würde gerne aber eher auf die Persönlichkeitsmerkmale für so jemanden eingehen. Sie sprachen gerade Werkstatt und mit anderen gemeinsam. Ist dann ein veränderter Kommunikationsstil als jetzt vielleicht unter anderen oder unter Vorgängern, die wir jetzt hatten? Oder welcher Kommunikationsstil wäre denn maßgeblich notwendig, um so etwas überhaupt in die Wege zu leiten? Ist das ein Moderator, der dann da sein muss als Minister, als Ministerin? Oder ist das jemand, der mit einer festen, klaren Vorgabe so etwas hart steuert?
Also ich glaube, man braucht eine Person, die idealerweise ein Grundverständnis hat und Grundkenntnisse von unserem Gesundheitswesen, was ja enorm komplex ist. Also das ist wirklich ein Politikfeld, bei dem man Expertenwissen braucht, um wirklich durchzusteigen. Aber so tief muss ein Minister, eine Ministerin natürlich nicht in die Tiefen hinein, in den Maschinenraum gehen. Es muss jemand sein, der die gewisse visionäre Überlegungen auch zulässt. Es muss eine Person sein, die offen ist für Beratung. Das ist sozusagen das Gegenteil dessen, was wir in den letzten 3,5 Jahren erlebt haben. Wir haben ja alle erlebt, Herr Lauterbach hat ja in allen Bereichen, in denen er zuständig war, eigentlich immer schon von Anfang an gewusst, was am besten ist, was das Ideale ist. Und er hat ja nur vermeintlich Debatten zugelassen. Die Krankenhauskommission ist das beste Beispiel dafür. Das ging ja sogar so weit, dass er seinem eigenen Ministerium gesagt hat, was sie jetzt zu machen haben. Also hat ihnen seine Idee gesagt, und jetzt schreibt mir mal auf, wie man diese Idee umsetzt, ohne dass man dort auch kritische Stimmen mal hätte zugelassen. Also es braucht eine Person, die auch Beratung zulässt, die natürlich klare politische Ziele dann auch hat. Das ist wichtig. Also über die Zielsetzung sollte sich diejenige oder derjenige schon im Klaren sein, die man als Gesundheitsministerin, Minister erreichen möchte. Aber die Wege, wie man die erreichen kann, ich glaube, darüber sollten wir reden können, gemeinsam mit der Politik, um dann auszuloten, was ist angesichts der Lage, in der wir uns befinden, ein machbarer Weg, wo gibt es Kompromisse und wo muss dann sicherlich auch nachjustiert werden. Also offener Blick, ein gewisses Grundverständnis und eine klare Perspektive über die Ziele, aber dann auch konstruktive Beratung zuzulassen, denn das System ist herausfordernd.
Und auch die Länder entsprechend dann mit einzubinden, die ja auch andere Rolle vielleicht wieder haben wollen als in den vergangenen 3,5 Jahren.
Ja, man muss die Länder einbinden. Aber ich gestehe, auch das ist natürlich eine Herausforderung. Wir haben 16 Bundesländer, die im Bereich der Gesundheitspolitik auch 16 Mal unterschiedlich aufgestellt sind. Damit meine ich, das beginnt schon damit, wie viel Personal ist eigentlich in den Ministerien zuständig für die Themen, mit welcher tiefen Schärfe ist man in der Lage, zum Beispiel Krankenhausplanung auch eigenständig zu machen, welchen eigenen Gestaltungsspielraum will man sich eigentlich einräumen. Also das ist schon nicht so ganz einfach, aber natürlich, man muss die Länder mitnehmen und es ist auch richtig so, denn die Landesministerium, Ministerinnen und Minister haben ja am Ende auch die Verantwortung für die Versorgungsstrukturen in den Bundesländern, gerade was Krankenhausversorgung angeht. Sie sind zuständig für die Festlegung der Standorte, für die Aufgabenstellung der Standorte, und die Menschen in den Ländern und in den Regionen messen auch die Landesregierungen und ihre Minister an diesen konkreten Ergebnissen. Das heißt, wenn jetzt infolge der bundesweiten Krankenhausreform ein Teil der Krankenhäuser schließt, dann sind es als erstes die Landesministerinnen und Minister in den betroffenen Regionen, die von den Bürgerinnen und Bürgern adressiert werden. Es ist nicht der Bundesgesundheitsminister.
Ja. Jetzt nochmal in die Koalitionsverhandlungen reingehend. Sie sagten ja eben, es gibt dann Papiere, die man auch hineingibt, Beratung, Einflussnahme, wie auch immer. Wenn Sie jetzt sagen, welche 3 oder 4 Punkte zentral sind für die Krankenhäuser, die im Koalitionsvertrag adressiert werden müssten, welche wären das?
Also der erste Punkt ist, wir brauchen ein Ende des kalten Strukturwandels. Wir wissen, dass wir mittlerweile aufgrund der wirtschaftlichen Lage, in der sich die Krankenhäuser befinden, in der sie ja auch durch politische Entscheidungen der Vorgängerregierung bewusst hineinmanövriert wurden, 80% der Krankenhäuser rote Zahlen schreiben. Das ist eine Situation, wo man eigentlich als Ökonom sagen muss, eine solche Branche ist nicht lebensfähig. Eine Branche, in der 80% der Unternehmen, die dort eine Dienstleistung produzieren, um es mal etwas technisch auszudrücken, rote Zahlen schreiben und die gleichzeitig nicht irgendwie Behörden sind, die man einfach mal ewig defizitär führen könnte, die ist schlichtlich lebensfähig. Und deswegen erleben wir jetzt ja auch zunehmend, nicht nur in manchen Regionen, dass Krankenhäuser schließen müssen aufgrund der Lage und dass sie in die Insolvenz gehen, sondern wir erleben ganz harte Sparmaßnahmen, die auch zu Lasten der Patientenversorgung gehen. Und die haben eben nichts mehr dann mit der Frage zu tun, werden hier Bereiche geschlossen, die vielleicht wirklich überflüssig sind, weil es andere Angebote gibt, sondern da geht es wirklich um harte betriebswirtschaftliche Entscheidungen, die die Krankenhausträger verantworten müssen, um das gesamte Unternehmen zu retten. Und das ist natürlich überhaupt nicht im Sinne einer flächendeckenden Gesundheitsversorgung. Deshalb ist das der erste Punkt. Die Regierung muss dafür sorgen, dass die Krankenhäuser für die Patientenbehandlung, die sie leisten, wieder im Durchschnitt kostendeckende Erlöse bekommen. Das ist kein Selbstkostendeckungsprinzip, das ist keine Gießkanne, das ist auch kein Rettungspaket, sondern das ist der gesetzliche Anspruch, den ich habe als Krankenhaus, indem ich Versicherte behandle, habe ich eben auch rechtlich und gesetzlich den Anspruch auf kostendeckende Erlöse. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, und der ist aus meiner Sicht ebenso zentral, wir brauchen eine Veränderung in der Art und Weise, mit der Krankenhäuser ihre Leistung erbringen dürfen. Politik hat in den vergangenen 15, 20 Jahren, kann man sagen, versucht, jedes Problem, was sich irgendwo tatsächlich oder vermeintlich gezeigt hat, durch Regulierung zu lösen. Man hat Beauftragte geschaffen, man hat Standards vorgegeben, man hat Personalbemessungsinstrumente vorgegeben. Wir haben unendliche Richtlinien und Vorgaben, Personalvorgaben, Strukturvorgaben, Prozessvorgaben, Standards, Beauftragtenwesen in den Krankenhäusern, sodass sich die Verantwortlichen vor Ort eigentlich nur noch als Verwaltungsleiter empfinden. Sie haben gar keinen Innovationsspielraum mehr. Und wir stehen aktuell an der Schwelle, dass uns Fachkräfte, die jetzt in den 60er Jahren geboren wurden, in den Ruhestand verlassen werden, ohne dass die gleiche Anzahl nachwächst. Das heißt, wir müssen produktiver werden. Wir müssen wegkommen von kleinteiligen Vorgaben. Das heißt aber nicht, dass wir natürlich nicht auch einen Blick darauf werfen müssen, welche Leistung wird denn gemacht, wie wird sie gemacht und so weiter. Wir müssen also mehr auf die Ergebnisse schauen, als darauf, was machen wir den Krankenhäusern und auch anderen Leistungserbringern für Vorgaben, mehr Gestaltungsspielraum. Also der zweite Punkt, Abbau von Bürokratie und kleinteiliger Regulierung und mehr Blick auf den Outcome des Gesundheitswesens. Der dritte Punkt ist, für die Krankenhäuser ist das große Thema der Ambulantisierung. Wir sind hier in Deutschland quasi auf einer Insel. Rund um uns herum in Europa ist es völlig selbstverständlich, dass Krankenhäuser, wenn sie Patienten zugewiesen bekommen, dann die behandelnden Ärztinnen und Ärzte entscheiden können, behandle ich jetzt diesen Patienten ambulant hier am Krankenhaus oder teilstationär in einer Tagesklinik oder lege ich ihn klassisch ins Krankenhausbett und behandle ihn vollstationär. Das ist in Deutschland anders. Wir haben nur an wenigen Stellen die Möglichkeit, uns hier für ambulante Versorgung am Krankenhaus zu entscheiden, sondern der Klassiker ist vollstationär. Deswegen haben wir auch relativ viele vollstationäre Fälle. Da brauchen die Krankenhäuser einen neuen Handlungsrahmen. Wir plädieren sehr dafür, dass Krankenhäuser einen eigenen Bereich bekommen, in dem sie die Patienten, einen Teil der Patienten, die sie heute vollstationär versorgen, auch ambulant versorgen können, wenn sie sich das medizinisch und pflegerisch zutrauen und die Rahmenbedingungen dafür gegeben sind. Das ist auch kein Angriff auf die niedergelassene Ärzteschaft. Wir wollen gar keine Patienten aus diesem Bereich irgendwie in die Krankenhäuser ziehen, sondern wir wollen die Krankenhäuser, die Patienten, die heute bei uns in den Betten liegen, in Teilen eben auch ambulant versorgen und zwar in dem sicheren, für die Patienten sicheren und kompetenten Umfeld eines Krankenhauses. Das ist der dritte Punkt. Und der vierte Punkt ist, den ich herausgreifen möchte, ist das Thema Fachkräfte im Krankenhaus. Wir brauchen mehr Flexibilität beim Personaleinsatz. Wir müssen dafür sorgen, dass junge Menschen es attraktiv finden, in die Pflege zu gehen, in andere Gesundheitsfachberufe zu gehen, weil sie mehr Kompetenzen auch bekommen als Berufsgruppe im Behandlungsprozess. Auch das machen uns die internationalen Vorbilder vor. Wir haben eine sehr arztzentrierte Versorgung in Deutschland. Auch im Krankenhaus ist sehr viel Ärztinnen und Ärzten vorbehalten. Und das führt natürlich dazu, dass wir an dieser Stelle auch ein Stück weit einen Personalengpass haben und gleichzeitig Berufsgruppen, ich habe sie genannt, die mehr könnten, die zum Teil ja auch in die Akademisierung streben, ich sage das mal, zum Teil unter Wert eingesetzt werden in unserem Gesundheitswesen. Das ist ein vierter Punkt. Und jetzt sage ich noch einen fünften, das ist das Thema Digitalisierung. Und das nenne ich nur noch als Stichwort, weil ich ja nur vier nennen soll.
Und ich glaube, es gibt wahrscheinlich auch noch ganz viele kleinteilige Dinge, die man angehen könnte. Gerade bei dem Fachkräftemangel und der Entbürokratisierung, das spielt ja auch zusammen. Diese Entfesselung von Innovationskraft, von Motivation, von gestalterischen Möglichkeiten an einem Krankenhaus wird natürlich auch dadurch die Fachkräfte eher am Krankenhaus halten, wenn die zufrieden sind und nicht ständig in irgendwelchen Regulierungssystemen arbeiten müssen oder ständig hören, dass sie eigentlich keine gute Arbeit machen, wie wir das ja auch kommunikativ in den letzten Jahren zum Beispiel vom Minister auch hören mussten an einigen Stellen.
Wir haben in der Tat gerade jetzt erlebt in der abgelaufenen Legislaturperiode, dass man die Krankenhausreform begründet hat, angeblich mit der schlechten oder mangelhaften Patientenversorgung in einigen Krankenhäusern oder in einem Teil der Krankenhäuser in Deutschland und hat damit natürlich auch für eine tiefe Verunsicherung bei den Bürgerinnen und Bürgern gesorgt, die ja im Detail gar nicht beurteilen können, was ist denn jetzt für mich das ideale Krankenhaus A, B oder C bei meiner Erkrankung? Sie laufen ja auch nicht einfach los und gehen in irgendein Krankenhaus, sondern sie werden normalerweise ja eingewiesen von einem niedergelassenen Arzt, einer Ärztin, die seit langem diesen Patienten betreuen, die selbst Fachärzte sind, die also wissen, wo bestimmte Erkrankungen besonders qualifiziert auch behandelt werden können. Und das ist natürlich eine Kommunikation, die ist wirklich nicht angemessen, einem Minister nicht angemessen, der von sich ja selbst behauptet, dass er evidenzbasiert ist. Ich will auch konkrete Zahlen nennen. Er hat ja sogar behauptet, die Lebenserwartung in Deutschland sei doch so niedrig im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, obwohl wir so viel Geld für die Krankenhausversorgung ausgeben. Das suggeriert den Menschen, wenn die Krankenhäuser besser wären, würden wir länger leben. Das ist natürlich kompletter Unsinn, denn die Lebenserwartung hängt eben in allererster Linie, und das weiß jeder Gesundheitswissenschaftler, in allererster Linie vom Lebensstil ab. Also wie gehe ich um mit dem Thema Rauchen, mit dem Thema Alkohol, wie gehe ich um mit dem Thema Bewegung und so weiter und so weiter. Das sind die zentralen Faktoren, denn die Griechen werden älter als wir. Die Griechen haben aber definitiv kein besseres Krankenhauswesen als Deutschland. Wenn man sich ernsthaft mit der Frage beschäftigt, dann muss man andere Kennzahlen zur Kenntnis nehmen, wie zum Beispiel Überlebensraten bei Erkrankungen, also Überlebensraten bei Krebs. Wenn Krebs eingetreten ist, dann tritt ja der Reparaturbetrieb Krankenhaus in aller Regel ein. Erst dann sind wir ja in der Verantwortung. Und da geht es darum, mit den richtigen Therapien, mit entsprechenden auch individuellen Therapien die Patienten zu behandeln. Und wenn Sie sich die Überlebensraten bei Krebs anschauen, dann ist Deutschland in der Spitzengruppe in Europa. Also wir sind da richtig gut und trotzdem ist ein Teil unserer Bevölkerung erkrankt. Ich habe eben schon mal über Prävention gesprochen, aber die Dinge muss man einfach auch ehrlich zusammenbringen.
Ich glaube, da kommen wir ja wieder zu dem Punkt, was Sie eben sagten. Eigentlich erwarten Sie von einer derartigen Person, die das Ministeramt dann übernimmt, sich mal hinzusetzen und eine Vision in einem Werkstatt zu, und da waren sie ja bei den vermeidbaren Krankheiten auch beim präventiven Ansatz. Damit könnte man auch was über Lebenserwartung später sagen. Natürlich. Und nicht bei der Frage, ob wir irgendwie beim Krankenhaus an einer kleinen Stellschraube irgendwas verändern.
So ist es.
Wir haben 1000 Themen noch, die ich gerne ansprechen würde. Die Zeit geht langsam zu Ende. Dieser ganze Koalitionsvertrag wird jetzt in den nächsten Wochen und Monaten diskutiert. Und vielleicht können wir einen internen Ausblick am Schluss noch geben. Es gibt jetzt demnächst im März einen großen Kongress, wo das auch diskutiert wird, das DRG-Forum. Da wird die DKG in einer neuen Rolle dabei sein. Und was werden diese Themen dann da eine Rolle spielen und welche Rolle werden wir beim DRG-Forum denn annehmen?
Ja, wir sind tatsächlich in diesem Jahr erstmals Kooperationspartner beim DRG-Forum. Wir sind mit dabei im Programm, ganz konkret. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft wird eigene Sessions präsentieren. Wir haben einen Stand, an dem Programm stattfindet, inhaltliches Programm. Wir bieten dort natürlich auch die Gelegenheit zum Austausch und die DKG verbindet damit das Ziel für die Krankenhäuser, es sind sehr viele Krankenhausvertreterinnen und Vertreter bei diesem großen nationalen Krankenhauskongress, das kann man so sagen. Wir verbinden damit das Ziel, in einen direkten Austausch zu kommen, den Krankenhäusern ein Stück weit auch einen Mehrwert zu bieten in unseren Sessions, wo wir mit Hintergrundinformationen aus dem Geschäft der Selbstverwaltung, aus den Verhandlungen im GWA, mit den Krankenkassen, aber auch aus dem politischen Raum berichten wollen. Wir wollen Praktiker zu Wort kommen lassen. Und wir wollen natürlich auch von den Krankenhausverantwortlichen aufnehmen, welche Erwartungen haben sie an die deutsche Krankenhausgesellschaft? Wo können wir noch besser werden als Dienstleister für die Krankenhäuser? Setzen wir die richtigen Prioritäten? Was sind die Anliegen, die die Krankenhäuser haben? Es ist also für uns eine große Chance und ich glaube, wir können auf dem Kongress auch mehr Wert, interessantes Wissen vermitteln und einen Austausch fördern. Insofern, ich freue mich sehr darauf und die Themen, über die wir heute gesprochen haben, werden eine Rolle spielen und viele Detailfragen, auch wie geht es weiter mit der Vorhaltefinanzierung? Was verstehen wir eigentlich jetzt konkret im Weiteren unter der Leistungsgruppenplanung? Kommen die Mindestmengen? Wie geht es weiter mit der Notfallversorgung? Also ganz viele praktische Dinge, die die Entscheider in den Krankenhäusern heute bewegen, weil sie sich ja unternehmerisch aufstellen müssen. Sie müssen ja mittel- und langfristige Wirtschaftspläne machen. Sie müssen Personalentwicklung betreiben. Und da braucht es Orientierung. Und das ist unser Ziel, auch in dieser schwierigen Lage, in der wir uns alle befinden, ein bisschen mehr Orientierung zu geben, als vielleicht zurzeit existiert.
Wunderbar, bedanke ich mich sehr. Das wird dann ja auch genau auf der Halbzeit quasi sein der Koalitionsverhandlungen, denn bis Ostern, so Herr Merz, soll eine Regierung ja stehen, ein Koalitionsvertrag stehen. Mitte März sind wir dann beim DRG-Forum und können dann weiter vielleicht ein Werkstattgespräch da dann führen über die Dinge, die dann kommen. Ich danke Ihnen, dass Sie heute hier auf der anderen Seite des Mikros saßen und die Fragen beantwortet haben und wir sind gespannt, wie die Koalitionsverhandlungen weitergehen.
Vielen Dank, Herr Ohlenbach.
Das war Krankenhäuser im Dialog, der gesundheitspolitische Podcast der Deutschen Krankenhausgesellschaft aus Berlin. Weitere Informationen finden Sie unter www.dkgev.de.